Moin, du hörst den Finde dein Mama-Konzept Podcast. Ich bin Caroline, Autorin, Vereinbarkeitsmentorin und Selbstmanagement-Expertin für berufstätige Mütter und ich zeige dir, wie du deine To-Dos easy meisterst, alles unter einen Hut bekommst und endlich wieder Zeit für das wirklich Wichtige findest und das ohne schlechtes Gewissen. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Moin zu einer ganz besonderen Episode, denn heute lauschst du mir. Du lauschst mir, während ich mich unterhalte mit einer Online-Kollegin, nämlich mit Dr. Johanna Disselhoff. Du kennst sie vielleicht aus dem Gehirnwäsche-Podcast und wir sind im Austausch, wie genau, erzählen wir gleich, und haben uns gedacht, Mensch, worüber wir uns hier so unterhalten, das ist doch sowohl für ihre Community als auch für meine Community total wertvoll. Und dann haben wir einfach mal auf Aufnahme gedrückt und du kannst uns jetzt zuhören. Wir sprechen über Work-Life-Balance mit Kindern, wir sprechen darüber, wie wir die Mutterrolle für uns definieren, beziehungsweise neu definieren. Wir sprechen über Kinderhypnose und Selbsthypnose und wie unbewusste Themen die Gesundheit unserer Kinder beeinflussen können. Du bekommst hier also ein Bundle an Themen, die für dich auf jeden Fall spannend sind. Und hör dir die Episode an und ich freue mich besonders, wenn du nach dieser Episode mir ein Feedback schreibst auf Instagram oder per E-Mail kontakt@carolinhabekost.de, weil dann würden wir das vielleicht einfach nochmal wiederholen. Jetzt klicke ich dich rein und wünsche dir ganz viel Spaß.
Ja, Caroline, wir haben uns ja irgendwie vor ein paar Wochen oder Monaten haben wir angefangen, uns Sprachnachrichten zu schicken, ne? Ich überlege gerade, ich habe am Wochenende schon überlegt, warum, also wie kam das jetzt eigentlich, weil wir kennen uns seit Jahren, ne?
Ich weiß noch, wie es kam, weil wir beide jetzt eine Ausbildung anbieten. Du mit deiner Hypnoseausbildung und ich mit meiner Kopffrei-Ausbildung. Und ich hatte dir dazu Fragen gestellt, weil du sozusagen vor mir schon einen Ausbildungsjahrgang gehabt hast.
Ja.
Und dann habe ich dir dazu Fragen gestellt und dann hast du gesagt, ja, kann ich dir beantworten. Und dann haben wir bei Instagram angefangen und da ist das ja mit den Sprachnachrichten immer so blöd. Und dann sind wir natürlich zu WhatsApp rübergegangen und dann kam auf einmal, du, ich arbeite übrigens daran und ich arbeite gerade daran und so ist das eigentlich gerade mit meinen Kindern. Und eigentlich haben wir seitdem ein Dauergespräch.
Genau, seitdem haben wir nicht mehr aufgehört zu reden, ne, was ich ja super finde. Und stimmt, jetzt erinnere ich mich auch. Und ich glaube, du hast auch so, das kriege ich voll oft solche Nachrichten, dass Leute mich dann so ganz vorsichtig fragen, Johanna, wie machst du das? Kannst du mir das vielleicht sagen? Weil es ist auch okay, wenn du nicht antwortest. Und ich antworte immer voll gerne auf sowas. Also da muss ich gerade so dran denken, weil ich gerade letztens wieder so eine Frage gekriegt habe, wie machst du das? Und vielleicht sagst du das, aber es ist okay, wenn du es nicht sagst. Und ich finde es immer, also ich frage mich immer, wo das herkommt, weil natürlich sage ich, wie das geht. So, und natürlich erzähle ich, wie ich das mache, das ist doch kein Geheimnis. Und ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich glaube, das kommt, weil viele auch gerade über Instagram, die erwarten dann so eine Art persönliches Coaching über die DMs, ne? So nach dem Motto, ja, Caroline, wie machst du das mit der Kopffrei-Methode? Da sage ich halt auch, ja, also guck in den Stories, da gebe ich super viele Einblicke. Aber ich kann dir jetzt nicht mein ganzes Buch in der Instagram Privatnachricht reintippen oder reinsprechen. Und ich glaube, dass da, also viele die Erfahrung gemacht haben, gerade wenn sie so Content Creator anschreiben, dass sie sozusagen nicht die Antwort bekommen. Und deswegen ist dann so dieses, ja, ich versuche mal zu fragen, aber ich weiß halt nicht, ist das jetzt was, was du so rausgibst oder nicht. Das ist, glaube ich, das eine, ja, sozusagen von Kunde zu Anbieterin. Und bei KollegInnen ist es halt so, dass manche super offen sind und sich austauschen und ich ja auch, ne? Ich gebe dir ja auch ganz viele Insights bei mir rein, aber nicht alle haben da Bock zu, ne?
Ja, interessant. Also ich habe tatsächlich auch gar keine so Hemmungen, Leute zu fragen und ich habe damit auch noch gar nicht so schlechte Erfahrungen gemacht, muss ich sagen.
Ja, weil du ja die Haltung hast von ist kein Problem und dann passieren Dinge ja.
Aber ich habe dich ja am Wochenende was gefragt, da habe ich keine richtige Antwort gekriegt von dir. Da hast du nur gesagt, ja, kenne ich auch. Und zwar habe ich dir da erzählt, dass ich, es war am Wochenende so, dass ich tatsächlich auf einmal da saß, 2 Stunden Zeit hatte, weil mein Mann spontan mit den Kids auf den Indoor-Spielplatz gefahren ist am Samstag und ich habe jetzt 2-3 Stunden Zeit und ich dann wirklich gemerkt habe, ich sitze da. Ich habe ja ein Baby und ein Kindergartenkind, ne? Das große Kind ist 5 und das Baby ist jetzt 16 Monate alt. Und das heißt, ich bin das nicht gewohnt, ne? Dass ich alleine bin, dass ich freie Zeit habe, die ich mir jetzt nicht aktiv organisiert habe, um was Bestimmtes zu tun. Und dann saß ich da Und dann habe ich richtig gemerkt, wie ich drüber nachdenke, was mache ich jetzt? Und meine erste Idee war, okay, ich habe sehr viel Arbeit, die ich erledigen könnte. Ich könnte mich jetzt 3 Stunden an den Schreibtisch setzen. Und dann dachte ich aber, nee, das ist ja nicht Sinn der Sache. Ich will auch einfach mal einen Samstagnachmittag frei haben. Und dann habe die nächste Idee war ja, im Haushalt gibt es so viel zu tun. Ich könnte natürlich jetzt irgendwas putzen, habe ich aber auch keinen Bock. Und dann saß ich wirklich da, was mache ich denn jetzt? Und außer dann irgendwie sinnlos am Handy zu scrollen oder mich durchs Fernsehen zu zappen, ist mir nichts eingefallen. Und ich finde, das ist so ein Zustand, den kenne ich erst, seit ich Mama bin, weil ich nicht mehr weiß, weil ich mir einfach sämtliche Hobbys abgewöhnt habe. Ich habe es mir wirklich abgewöhnt über die Jahre.
Ja, also ich kenne das von mir früher und ich kenne es natürlich als meine, von meiner Community, weil die kommen ja genau zu ja, Themen der Vereinbarkeit zu mir. Und ich habe da also Erklärungen und auch Lösungen für. Also einmal ist es so, dass wir gerade mit jungen Kindern einfach nur im Reaktionsmodus sind, ne? Also da fällt was um. Guck mal, da fällt
Tja,
jetzt was bei dir um.
jetzt fällt bei mir was um.
Aber es war nicht das Kind. Also da fällt was um, dann laufen wir hin, weil irgendwas ist ausgekippt. So, ne? Dann wird irgendwie das andere Kind gerade trocken und man rennt mit dem permanent auf Toilette. Dann irgendwie klingelt das Telefon. Dann ist, also wir sind sozusagen die ganze Zeit nur am Reagieren und weniger im proaktiven Gestalten unseres Tages. Das ist ein Gefühl, was wir viele also kennen und dadurch auch immer uns so erschöpft fühlen, weil wir eigentlich gar nicht selber bestimmen, was wir machen wollen. Und dann, wenn wir das gewohnt sind, dann ist es halt auch schwieriger, wieder so in dieses, ich bestimme jetzt, was ich tue, zu kommen. Das ist übrigens auch ein Grund, warum super viele Mütter sehr gerne erwerbsarbeiten, weil sie je nach Jobbeschreibung die Möglichkeit haben, dort ganz bewusst zu entscheiden, jetzt lese ich E-Mails, jetzt gehe ich in ein Meeting, jetzt arbeite ich an diesem Konzept, da bin ich selbstbestimmt und kann agieren. Und deswegen gibt uns dann Erwerbsarbeit mitunter auch mehr Energie, als dass sie uns die nimmt. Wenn du natürlich in einem Kackjob bist, dann halt auch nicht, ne? Aber wenn du grundsätzlich gerne deine Erwerbsarbeit machst, ist das das, was uns dann auch den Ausgleich gibt. So, und wenn du jetzt in diesem Alltag bist und du hast dann plötzlich diese Situation, die du beschrieben hast, dann ist es so, dass du sozusagen überfordert bist mit dieser Situation und dann kicken halt diese ganzen Glaubenssätze rein, ne? Also du hast schon so ein bisschen angedeutet, so auf den Samstagnachmittag, also da muss ich ja jetzt nicht erwerbsarbeiten, da kann man ja auch irgendwie mal frei machen. Haushalt ist ja eigentlich auch immer zu tun, das ist ja auch irgendwie so, bringt eigentlich auch eh immer nur nicht so viel, ja? Man kommt gar nicht so weit.
Als Mama bringt es gar nichts. Ich mache die Küche und das ist, sieht 5 Minuten später wieder genauso aus, sobald die Kinder da sind, ne?
Ja, genau.
Ja.
Also ich meine, man muss Haushalt machen, sonst kommt man irgendwie gar nicht mehr vorwärts. Aber ob das nun die beste Investition ist, wenn du 3 Stunden frei hast, würde ich auch in Frage stellen. Und dann aber zu sagen, so jetzt entspann dich mal, mach dir einen Tee und lese, da rattert unser Kopf viel zu sehr. Und oft
Ja,
ist es ja so,
genau.
genau, dann können wir nicht abschalten, dann kommt das schlechte Gewissen. Und wenn du die ganze Zeit fremdbestimmt lebst, dann ist der Wunsch nach Selbstbestimmung oft sehr viel höher als nach Entspannung. Und deswegen ist es dann oft so, dass wir Dinge lieber erledigen wollen, weil wir das Gefühl haben, so, oh, endlich mal eine Wäsche an einem Stück zusammenlegen. Wie toll, ja? Oder die E-Mail schreiben oder den Kindergeburtstag planen oder was auch immer. Also das ist sozusagen die Beschreibung des Problems. Ich habe natürlich auch eine Lösung, aber vorher würde mich ja interessieren, was hast du denn jetzt gemacht? Hast du rumgesäppt oder was hast du gemacht jetzt am Samstag?
Was habe ich denn gemacht? Ich habe mal deine Nachrichten beantwortet. Ich bin
Ja.
tatsächlich mal durch WhatsApp durchgegangen, weil ich dazu nicht gekommen war die ganze Woche und habe mal mit verschiedenen Leuten Nachrichten abgehört und beantwortet. Und das hat natürlich auch schon mal ein bisschen was an Zeit gekostet. Und tatsächlich habe ich dann im Endeffekt, glaube ich, ein Handyspiel gespielt, muss ich jetzt zugeben.
Und, aber wie hast du dich danach gefühlt?
Gut, also ich bin ja totaler Fan von Spielen. Ich habe ja zum Thema virtuelles Training promoviert damals und habe mich da auch viel mit dem Thema Spielen an sich beschäftigt und wie sich das aufs Gehirn auswirkt und so. Und das hat ja so viele Vorteile. Und da bin ich irgendwie am Samstag drauf gekommen, dass es vielleicht mir gut tut, einfach zu spielen, einfach diese
Ja.
Zeit unproduktiv zu nutzen.
Ja, und vielleicht war es gar nicht so unproduktiv, weil es war ja dann also wie so ein Hobby oder wie so, ne? Also du hast dich ja bewusst dafür entschieden. Und das ist immer mein Credo. Es ist in dem Sinne egal, was du machst, aber du entscheidest dich bitte bewusst. Nicht so dieses, oh, ich muss noch machen, oder so dieses, oh, ich bin aus Versehen bei Instagram Reels hängen geblieben, sondern entscheide dich bewusst und sag, okay, ja, ich habe jetzt Bock, eine halbe Stunde Reels durchzuscrollen oder ich habe jetzt Bock, 2 Stunden Handyspiel zu spielen. Und es dann eben auch bewusst zu entscheiden, und dann reduziert das nämlich schon mal ein Stück weit, meistens nicht ganz, aber ein Stück weit das schlechte Gewissen. Das, was ich als Lösung anbiete, ist halt wieder meine Kopffrei-Methode als ganzheitliches Organisationssystem, was sich dir anpasst. Da sind ja agile Methoden drinne. Das bedeutet, wir sind flexibel und anpassungsfähig. Und du hast auf deinem Kopffreiboard alle To-Dos, die irgendwie anstehen, und auch alle Ideen und auch so Wünsche schreibst du da auch drauf. Also du könntest zum Beispiel auch schreiben, oh, ich wünsche mir mehr Zeit, um mein Handyspiel zu spielen, zum Beispiel. Ja, wenn wir das jetzt als Hobby deklarieren, oder ich will wieder joggen gehen oder was auch immer. Also da kommt sozusagen alles drauf, und dann gibt es so einen Flow, wie du diese To-Dos durchsortierst. Wir filtern auch, wir schmeißen auch alles raus. Also nicht alles, was du aufschreibst, musst du dann auch machen, sondern es ist eher so ein Raus aus dem Kopf, rein ins System, und dann gucken wir, was damit gemacht wird. Und das heißt, wenn ich jetzt plötzlich irgendwie 2, 3 Stunden frei habe, dann ist das Erste, was ich mache, ich gehe auf mein Kopffreiboard gucken und sortiere das einmal durch, ne, weil da kommen ja immer neue Sachen rein. Und guck dann einmal, da gibt es quasi eine Spalte für private To-Dos und guck da rein. Und ich habe auch eine Spalte für berufliche To-Dos und ich gucke da rein. Und dann ziehe ich mir meine Aufgabe, das ist ganz wichtig. Ich drücke sie mir nicht rein, ich gucke nicht, was muss gemacht werden, sondern es ist ja ein spontanes Zeitfenster, was sich eröffnet hat. Und ich ziehe mir nach Kriterien ein To-Do oder eine Idee. Und das ziehe ich mir nach den Kriterien verfügbare Zeit. Also wie viel Zeit habe ich wohl, wenn die jetzt im Indoor-Spielplatz sind? Ja, mindestens 2 Stunden, würde ich sagen. Dann gucke ich, wie ist meine verfügbare Energie? Also habe ich gerade total Muße, ganz viel Gehirnschmalz zu nutzen oder eben auch nicht? Was hat Priorität? Also was steht bald an? Wenn der Kindergeburtstag bald ansteht, dann wäre das vielleicht auch sehr sinnvoll, das zu ziehen. Und ich gucke halt auch nach dem Kontext. Also bin ich zu Hause, möchte ich irgendwo hinfahren? Ne? Man könnte ja auch sagen, ich fahre die 3 Stunden in die Stadt, gehe bummeln zum Beispiel. Und entscheide dann, in welchem Kontext möchte ich sein. Und ziehe mir dann danach eine Aufgabe. Und das Coole ist, dass du halt dadurch bewusste Entscheidungen triffst. Und dann kannst du halt Erwerbsarbeiten oder ein Handyspiel spielen oder. Oder auch die Sprachnachrichten sind ja letztendlich schon so eine Art Freundinnenzeit oder Business-Talk-Austausch. Da ist ja auch ein Mehrwert drin, der dir auch etwas gibt, sonst hättest du das ja auch nicht gemacht. Und dadurch kannst du sehr in diese Selbstbestimmung kommen und kannst halt bewusst entscheiden, ob du ein To-Do abarbeitest oder nicht.
Ja, ich liebe ja deine Methode. Ich habe ja auch dein Buch hier direkt bei mir und empfehle das auch bei jeder Gelegenheit. Die Kopffrei-Methode heißt das übrigens von Caroline Habekost. Ich sag's nochmal,
Danke
wer es
dir.
noch nicht hat. Ich arbeite mit deiner Methode ja eigentlich schon seit Jahren, weil ich mal vor Jahren deinen Kurs mitgemacht habe und fand das da ja schon sensationell, sich dieses Board anzulegen. Und ich finde es ja auch toll in deinem Buch. Finde ich übrigens grandios gemacht, dass du am Anfang direkt ein Kapitel hast, wo du so einen Schnelleinstieg gibst. Da habe ich mich so drüber gefreut, weil ich dachte, super, jetzt kann ich direkt nämlich nochmal mein Board auffrischen und es nochmal danach durchsortieren, bevor ich dann das ganze Buch gelesen haben muss.
Cool.
Und das finde ich ja super. Und was ich aber jetzt nochmal überlegt habe, der Punkt ist ja der bei mir. Also ich verstehe total, dass ich mir das auf das Board mit draufschreibe. Finde ich eine super Idee. Auch diese Sachen, die ich vielleicht gerne mache oder wofür ich mehr Zeit hätte. Aber im Moment habe ich ja dieses Problem, dass ich da gar nichts weiß. Also dieses Handyspiel zu spielen, war dann eher so aus der Not heraus, dass ich das dann gemacht habe, nachdem ich dann so die ganzen Nachrichten abgeantwortet hatte und so. Aber da ist bei mir wie so ein Vakuum im Kopf, weil ich mir seit Jahren das so abgewöhnt habe, noch zusätzlich Hobbys zu haben. Also da ist
Ja.
wirklich so diese Frage, hast du da auch so einen Tipp, wie man da wieder reinkommt, Hobbys zu haben oder?
Ja, also ich bin vorsichtig, also ich zögere wegen des Wortes Hobby, weil viele so denken, okay, das heißt, muss jede Woche töpfern oder ich muss jede Woche zweimal ins Fitnessstudio gehen oder so. Ich würde am Anfang, wenn du jetzt sagst, so, ich hatte irgendwie so, ich habe immer entweder Erwerbsarbeit gemacht oder Kinder, und wenn ich mal Me-Time hatte, bin ich irgendwie spazieren gegangen oder so, würde ich erstmal überlegen, was sind denn Dinge, die du gerne tust und die zeitlich flexibel sind. Und da kann man einmal überlegen, was habe ich früher gerne gemacht? Und dann kann man auch einmal überlegen, was sehe ich bei anderen und finde ich irgendwie gut? Oder was piekst mich auch so ein bisschen? Ja. Also wenn ich irgendwie andere sehe, die 5-mal die Woche ins Fitnessstudio gehen, da habe ich schnell sowas wie, ach, wie unrealistisch und so, ja, nee, weiß ich ja nicht. Aber da ist natürlich ein Anteil von mir, der denkt, krass geil, wie committed sind die und was für geile Körper haben die dadurch und so. Also man kann auch so ein bisschen gucken, was piekst einen bei den anderen. Und dann bin ich ja einfach weiterhin Fan von Aufschreiben. Also ich sammle dann ja super gern auf Klebezetteln, eine Idee auf einen Klebezettel ran an den Kühlschrank und das einfach mal über ein paar Tage oder auch Wochen sammeln und dann einfach gucken, was sind denn so Dinge, die ich gerne mache und auch gerne gucken, was sind denn Dinge, die mich entspannen. Ist es Lesen, ist es ein Handyspiel spielen, ist es in die Sauna gehen, ist es spazieren gehen und so weiter. Und letztendlich kommen auch immer relativ ähnliche Dinge raus, weil zum Beispiel spazieren gehen in der Natur sein, das entspannt uns alle. Es gibt also eigentlich keinen Menschen, denen es nicht hilft, sozusagen. Das heißt, wenn du so gar keine Idee hast, dann geh erstmal spazieren, geh erstmal in die Natur, mach so das, was so diese ganzen schlauen Leute empfehlen und probier es aus, ja. Und dann immer wichtig, ausprobieren und danach reflektieren. Deswegen habe ich dich gefragt, wie ging es dir denn danach mit dem Handyspiel? Hättest du gesagt, boah, ich war irgendwie so total braindead und irgendwie ging gar nichts mehr. Und als die Kinder kamen, war ich nur noch genervt, dann würde ich sagen, ja, war wahrscheinlich jetzt dann im Nachgang gedacht, nicht so die beste Entscheidung. Da hätte dir vielleicht besser getan, eine Runde spazieren zu gehen und dann ein Buch zu lesen oder so. Und dann könntest du das nächste Mal ausprobieren. Und ich empfehle dann sozusagen aus der Sammlung Experimente zu machen, das einfach mal auszuprobieren. Das dauert ja dann auch wochenlang, weil du hast ja jetzt nicht jede Woche 3 Stunden Alleinzeit vermutlich. Und
Nee.
dann, deswegen mache ich gerne Klebezettel, das, was geil ist, nach oben hängen und das, was irgendwie nicht so gut war, nach unten hängen. Und dann hast du sozusagen automatisch so eine Art priorisierte Liste. Und dann, wenn du das eine Weile gemacht hast, kannst du auch noch weiter sortieren und gucken, okay, was ist ein kurzer Zeitinvest? Was kann ich machen, wenn ich eine halbe Stunde habe und zu Hause bin? Und was ist irgendwie ein Invest, wenn ich mal einen ganzen Tag habe? Ne, dann kann ich vielleicht mal in die Sauna gehen. Und ich unterteile auch gerne mit und ohne Kinder. Weil du kannst ja auch eine Liste erstellen mit Dingen, die dich entspannen und die dir Freude machen, die du mit Kindern machen kannst. Also bei mir ist es zum Beispiel Fahrradfahren, also Fahrradtouren mache ich total gerne. Und auch zum See fahren oder ins Freibad fahren im Sommer. Das sind Sachen, die tun mir total gut. Und deswegen haben wir eine Freibad-Saisonkarte, ja,
Ja,
die
das haben wir auch
auf.
immer. Auf jeden Fall.
So im Dorf nebenan. Und dann, ja. Fahren wir da viel hin. Und die Kinder lieben es halt auch, aber der wahre Grund ist halt, dass ich da gerne hinfahre und ich es deswegen immer wieder anleiere. Und so kannst du nach und nach deine Me-Time gut nutzen und die einplanen. Und so richtig Hobbys im Sinne von, das mache ich jede Woche, solltest du dir erst einplanen, wenn du den Schritt davor gemacht hast, weil sonst führt es wieder nur zu Stress und zum zusätzlichen Termin.
Ja, da fühle ich mich, also der Sache fühle ich mich jetzt auch noch gar nicht gewachsen, zu sagen, ich mache was jede Woche fest. Weil dafür ist das alles noch zu unstet, ne, mit Baby und so. Und das kenne ich nämlich auch, dass mich das dann stresst. Aber ich habe noch ein anderes Problem, wo ich dich jetzt gerade schon mal hier habe. Jetzt wirst du von mir gelöchert. Ich habe ein großes Problem. Ich liebe ja dein Kopffreiboard und ich habe eins digital und gucke da immer wieder drauf. Und dann habe ich aber auch immer wieder, sieht man jetzt gerade gar nicht so hinter mir, sieht man das jetzt, wo ich das dann doch wieder mit Klebezetteln anlege, weil es dann doch wieder kurzzeitig übersichtlicher ist für bestimmte Themen. Und was mir aber immer wieder passiert ist, dass ich einfach vergesse, drauf zu gucken. Und dass ich so einen Mischmasch mache aus den 2 Boards, die ich habe, und mir Sachen in Kalender direkt als Aufgabe mit einem Zeitfenster einplanen. Und dass das dann so kollidiert.
Ja, das ist nicht gut. Also, erster Schritt ist, ich würde auf ein Board gehen, also ein Board für dich, ne? Wenn ihr noch ein agiles Partnerboard habt, dann macht es auch Sinn, 2 Boards zum Beispiel zu haben. Aber ich würde aufhören, 2 Boards zu haben, weil dann ist sozusagen der Effekt weg von, ich habe alles an einem Platz und dieser Platz ist sozusagen mein Safe Space. Wenn da was reinkommt an To-Do, kommt auch ein erledigtes Ding hinten raus. Und wenn du jetzt 2 oder sogar 3 Sachen, ne, wenn du den Kalender mitzählst hast, dann ist es sozusagen wieder zu viel. Das heißt, ich würde bei der Menge der To-Dos, die du auch im Business hast, würde ich auf digital gehen. Ich liebe ja analog, aber es ist einfach für die Menge an Aufgaben, ist einfach digital die bessere Variante so, ne? Und dann würde ich über dieses Board, also das digitale Board, würde ich gucken, wann ist für dich der ideale Zeitpunkt, da reinzugucken? Wahrscheinlich immer dann, wenn deine Erwerbsarbeitszeit beginnt. Das heißt, die erste Rückfrage ist, hast du täglich Erwerbsarbeitszeit, die fest eingeplant ist?
Ja.
Also Montag bis Freitag wahrscheinlich, ne?
Ja,
Ja,
genau.
genau. Dann ist dein erstes Ziel Montag bis Freitag mindestens einmal aufs Board zu gucken. Das heißt, immer wenn deine Erwerbsarbeitszeit startet, wahrscheinlich hast du ja vorher Kinderkladderadatsch, die anziehen, wegbringen, Frühstück, irgendwie sowas,
ja,
würde ich mir überlegen, okay, wie kannst du gut den Übergang zwischen Kinder- und Erwerbsarbeit starten? Da mache ich mir ja immer meinen Kaffee. Du musst aber keinen Kaffee trinken dafür. Kannst auch ohne
aber ich
Getränk
liebe ja
oder
Kaffee,
Tee.
also.
Dann nimmst du auch deinen Kaffee. So, dann hast du die Kinder weggebracht oder dein Mann hat die vielleicht weggebracht und du startest, dann machst du dir deinen Kaffee und dann machst du dir so ein Mini-Ritual von, ich mache mir meinen Kaffee, vielleicht willst du auch noch mal 5 Minuten durchatmen und dann setzt du dich an deinen Schreibtisch mit einem festen Arbeitsplatz und dann öffnest du dein Kopf-Freiboard als allererstes und am besten stellst du es so ein, dass wenn du deinen Laptop aufklappst, das sofort da ist, ja. Dein E-Mail-Postfach sollte immer am Ende geschlossen werden, das sollte nicht zuerst aufpoppen, das ist so das, was die meisten machen. Auf keinen Fall gucken wir zuerst in unsere E-Mails oder in irgendwelche WhatsApp-Nachrichten. So, und dann poppt es sozusagen auf und das Erste, was du machst, ist das Sammelbecken leeren und dann das durchsortieren. Und danach guckst du im Kalender, steht heute irgendwas an, Podcast-Aufnahme mit Caroline oder so. Und dann kannst du halt danach entscheiden, welches To-Do ziehst du dir oder nicht. Und ich würde mit diesem Ziel erstmal anfangen. 5 Tage die Woche als erstes aufs Board. Wenn du das etabliert hast, würde ich als nächstes etablieren, dass du am Ende deiner Erwerbsarbeitszeit das Gleiche sozusagen rückwärts machst. Also noch einmal drauf guckst, durchgehst, dich freust über das, was du erreicht hast und es dann wieder so machst, dass wenn du das nächste Mal den Laptop aufmachst, es guckt, also aufploppt. Und ich würde das dann als nächsten Teilschritt nehmen. Und dann kannst du sozusagen immer weitergehen. Ich würde jetzt gar nicht am Anfang gucken, dass du es auch privat regelmäßig drauf guckst, weil wenn du 5 Tage die Woche sowieso drauf guckst, dann hast du sozusagen schon mal viel gewonnen und es angefangen zu etablieren. Und dann ist es leichter, sozusagen darauf aufzubauen und immer mehr zu machen.
Das ist super. Ich muss mir das nachher nochmal wirklich anhören, was du mir jetzt alles gesagt hast, weil ich glaube, da habe ich ein bisschen was zu tun, ja. Also da muss ich, glaube ich, ein bisschen was umstellen, aber es macht schon Sinn, wie du sagst, das morgens und abends zu machen und da systematisch drauf zu gucken und vor allem das zweite Board auch abzuschaffen. Werde ich auf jeden Fall angehen. Und jetzt hast du so zwischendrin ganz kurz gesagt, dieses Partnerboard. War das eigentlich der Start? Weil du bietest ja jetzt ganz viele Angebote rund um Vereinbarkeit an und bist ja darauf spezialisiert. Und war das eigentlich so der Start für das Vereinbarkeitsthema? Oder hast du, ich frage mich das gerade, ob du dieses dein Kopffreiboard eigentlich entwickelt hast, weil du als Mama dann gemerkt hast, du brauchst so eine Methode und oder wie hat das angefangen, das ganze Vereinbarkeitsthema?
Ja, es hat nicht mit dem Partnerboard angefangen. Also das Vereinbarkeitsthema hat schon 2012 angefangen mit meinem ersten Kind. Ja, die wird ja jetzt dieses Jahr 13. Und da habe ich schon gemerkt, okay, so dieses, das geht nicht mal alles mal eben so. Und 2 Jahre später kam ja dann unser zweites Kind und dann war irgendwie klar, okay, ich bin zwar gut organisiert, aber es reicht irgendwie nicht. Und dann wollten mein Mann und ich uns das ja auch noch fairer aufteilen, weil wir irgendwie aus Versehen so in den 50ern gelandet waren. So, ich mache Haushalt und Kinder und er arbeitet und wir waren irgendwie beide damit unzufrieden.
Ja, was heißt aus
Und
Versehen, ne? Da landet man ja, finde ich, in Deutschland so in die, das ist ja wie so eine Falle, ne? Die so
genau.
zuschnappt und man merkt das erst, wenn es fast schon zu spät ist und sitzt da mit Baby, mit paar Wochen altem Baby und merkt, Mist, ich bin in den
Ja.
50ern gelandet. Ja, total. Das
Also die
Erlebnis habe ich
Strukturen
auch gehabt vor ein
begünstigen
paar
das,
Jahren.
deswegen passiert es
Total.
allen oder so
Ja.
vielen.
Weil es ja auch so oft der Standard ist, dass die Frau die
Genau.
Elternzeit nimmt. Und das hat ja so viele Implikationen, ne? Du hast auf einmal viel weniger Geld. Du sitzt zu Hause, ne? Du wirst geistig nicht mehr richtig gefordert, ne? Ich habe das
Ja.
irgendwann an einem gewissen Punkt so satt. Und ich habe nur, das muss man dazu sagen, ich habe nur 3 Monate Babypause gemacht beim ersten Kind und 2 Monate beim zweiten. Das heißt, ich habe das noch nicht mal lange gehabt, aber das hat mich da schon massiv gestört.
Ja, also es ist so, dass es strukturell so ja gefördert wird sozusagen und es auch verankert ist in unseren Rollenbildern und dadurch fallen wir in diese oder springen wir in diese Falle sozusagen oder viele gehen da auch ganz bewusst rein, weil sie denken, es wäre so das Beste und es ist auch nicht immer das Schlechteste, aber es ist halt nicht das Konzept für alle und auch ich glaube nicht für die Mehrheit und die Mehrheit machen es dann, ne? Und aus diesem Schmerz heraus, dass ich irgendwie so das Gefühl hatte, ich bin 13 Jahre zur Schule gegangen, habe 5 Jahre studiert, hatte 2 Jahre Berufserfahrung und jetzt will der Arbeitsmarkt mich nicht mehr. Und ich war irgendwie auch körperlich überfordert und mental unterfordert in der Elternzeit, bin ich halt zu diesem Vereinbarkeitsthema übergegangen. Und die Methode hat sich dann entwickelt, als ich als Agile-Coach gearbeitet habe. Ich habe irgendwann den Quereinstieg als Scrum-Masterin in der IT gemacht und habe dort agile Methoden kennengelernt und hatte dann irgendwann so einen Aha-Moment, wo ich dachte, ach krass, agile Methoden helfen immer dann, wenn du etwas nicht vorhersehen kannst. Also dann werden die benutzt, wenn etwas sehr komplex ist. Und der Familienalltag ist so komplex. Und warum planen wir denn dann so linear, so klassisch, so von wegen morgen mache ich das, übermorgen mache ich das? Wir wissen ja gar nicht, was morgen und übermorgen ist. Und habe dann angefangen, diese agilen Methoden auf den Familienalltag anzuwenden. Und daraus ist dann die Kopffrei-Methode entstanden und inzwischen auch mein komplettes Vereinbarkeitsjahr, wo du alle Zutaten bekommst für ein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Und das war dann letztendlich der Startschuss. Und Organisation ist ein großer Teil, aber ist eben nicht alles, sondern unsere Prägungen und das, was in uns ist, ist ja so, so maßgeblich, ne? Und da finde ich ja auch deine Arbeit so wertvoll, weil wir ja so viele unbewusste Themen haben und wir erstmal ja verstehen dürfen, dass die da sind und dass die uns treiben und wir dann halt irgendwie auch einen Weg brauchen, um damit umzugehen, sozusagen. Ja, und da dann rauszukommen. Also ja, ich weiß nicht, was sind denn so typische unbewusste Themen, die in Elternschaft auftreten?
Oh, spannend. Also ich habe gerade schon drüber nachgedacht. Also mich hat, als ich mein erstes Kind bekommen habe, mich hat diese ganze Mutterrolle total überfordert. Also ich war regelrecht geschockt davon. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Ich habe mir das so anders vorgestellt, als es dann tatsächlich war. Und ich habe gedacht, das wäre viel entspannter. Ich habe auch irgendwie immer gedacht, man hätte so eine unbewusste oder so eine Verbindung zum Kind, so eine intuitive. So wird das ja immer dargestellt, auch als hätte man irgendwie als Mutter so eine Superkraft und so eine Verbindung zum Kind und man könnte so fühlen, was das Kind braucht und so. Kann man auch mit Hypnose ganz viel machen. Also das stimmt auch irgendwo. Aber ganz viel muss man lernen. Also man muss ja das Kind auch erstmal kennenlernen. Und das habe ich erst so richtig verstanden, dann auch mit dem zweiten Kind, wo ich gemerkt habe, okay, das zweite Kind ist einfach ganz anders. Unser zweites Kind, das schreit einfach von jetzt auf gleich, ist dieses Kind auf 180. Und du darfst dann rausfinden, was das Problem ist, während unser erstes Kind da ganz anders war, ne? Und das zu verstehen, dass man da ganz viel erstmal lernen muss und dass das in unserer Gesellschaft so falsch dargestellt wird, ne? Dass das immer so als Superkraft der Mutter irgendwie dargestellt wird und man müsste so eine intuitive Verbindung haben. Und ich hatte dann das Gefühl, das habe ich aber nicht. Und ich hatte da ganz viele Ängste und das kommt ja auch immer in so Schritten. Also ich habe dann auch, mir ging es dann natürlich relativ schnell besser, weil ich mit der Hypnose an diese Themen ja sehr leicht drankomme und weil ich ja auch seit Jahren immer regelmäßig zur Supervision gehe. Das heißt, ich habe im Prinzip einen eigenen Psychologen, der mit mir Hypnose macht und auf diese ganzen Themen drauf guckt. Weil gerade in der Hypnose ist es ja so wichtig, dass wir unsere unbewussten Themen nicht unbewusst auch weitergeben an andere, ne? In diesen Hypnose-Sessions. Und da hatte ich dann das Glück, dass ich da sehr, sehr schnell wieder rausgekommen bin aus diesen Themen. Aber ich weiß auch noch, das wird dann auch mit neuen Themen immer wieder getriggert. Zum Beispiel, als meine große Tochter dann von der Krippe in die Kita gewechselt hat, da hatte sie so eine Phase, wo sie morgens sich nicht von mir trennen konnte und jeden Morgen geweint hat. Und da habe ich dann zum Beispiel in Hypnose auch sehr schnell rausgefunden, dass das an mir liegt, weil ich mit 3 Jahren bei 2 oder 3 Wochen bei meinen Großeltern war. Weil meine Eltern da, glaube ich, umgezogen sind und es ein sehr aufwendiger Umzug war und ich aber meine Großeltern vorher immer nur alle paar Wochen gesehen hatte und das war für mich tatsächlich relativ traumatisch. Das habe ich aber auch erst im Nachhinein verstanden. Damals hat auch meine Schuppenflechte angefangen und meinen Eltern war dieser Zusammenhang, glaube ich, lange gar nicht klar und ich habe das auch erst durch die Hypnose verstanden, dass dieses Erlebnis, da 2 oder 3 Wochen bei meinen Großeltern zu sein und nicht zu wissen, wo meine Eltern sind und was los ist, dass das so ein einschneidendes Erlebnis war. Und das wurde dann wieder getriggert, als meine Tochter 3 Jahre alt war. Und ich weiß gar nicht, wodurch das getriggert wurde, aber ich habe dann in der Hypnose das auflösen können. Und dann ist sie wieder fröhlich in die Kita gegangen. Und das
Das
sind
ist
immer so
so
Erlebnisse durch
cool.
die, das ist so irre, oder? Das ist so
Also das
irre.
ist Wahnsinn, ja.
Das,
Also
ja.
ich habe dazu viele Fragen.
Ich habe noch so ein Beispiel, mir fällt gerade noch ein Beispiel ein. Die Große hatte nach der Geburt über Monate immer so Koliken und Bauchschmerzen. Und vor allem hat die immer alle 10 Tage oder so nur Kaka gemacht. Das sind ja so, ne, als ich erzähle das jetzt hier so, ne, als Mutti ist es mir so völlig schmerzfrei, über diese Dinge zu reden.
Ja.
Andere zucken jetzt vielleicht gerade, es tut mir dann leid, dass ihr euch jetzt so unappetitliche Themen anhören müsst. Aber die hat immer gesammelt. Das ist jetzt für Stillbabys gar nicht so ungewöhnlich. Das machen die manchmal, ne, dass die so tagelang sammeln, bevor die das dann rauslassen. Und die hatte dann aber immer tagelang Bauchschmerzen. Und da habe ich auch irgendwann in Hypnose hingeguckt, bis ich das verstanden habe. Das ist immer eher das Problem, weil man bei vielen Themen gar nicht denkt, dass ein unbewusstes Thema bei uns selber als Mama oder Papa zum Beispiel dahinter stecken kann, wenn das Kind solche Symptome hat oder Probleme, ne? Und dann kam ich aber irgendwann auf die Idee, mal hinzugucken, ob das mit mir zusammenhängt, ne? Dass sie dann so Bauchschmerzen hat und so. Und dann bin ich an der Hypnose an das Thema drangekommen, dass ich so unter dieser Mutterrolle, unter diesem Druck leide und dass ich so unheimlich unter Druck stehe. Und dieser Druck hat sich so auf das Kind übertragen. Und als ich das in Hypnose gelöst habe und mich aus diesen ganzen Erwartungen und Themen rausgelöst habe, hat das aufgehört bei meiner Tochter.
Ja, krass.
Und das ist auch so, das sind so Momente, das stellt so die komplette Weltsicht in Frage, finde ich.
Also ich muss jetzt erst noch mal auf das Thema traumatisiert sein
Ja.
zurück, weil in meinem Instagram-Feed sind plötzlich alle traumatisiert. Kann natürlich auch an meinem Algorithmus sein. Vielleicht will das Leben mir auch irgendwas damit sagen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ich hadere so zwischen, sind wir wirklich alle traumatisiert und wir wussten es nicht und jetzt durch Digitalisierung und Leute sprechen offen über Dinge, verstehen wir das jetzt erstmal oder wird dieser Begriff falsch genutzt im Sinne von, okay, wir haben halt alle irgendwie eine Prägung in der Kindheit bekommen und die wir vielleicht jetzt auch uns mal angucken und aufarbeiten dürfen, aber nicht alle haben gleich ein Trauma. Was sagst du dazu?
Ist beides richtig. Also
Na toll.
der Begriff, der Begriff wird absolut inflationär benutzt, absolut. Und gleichzeitig haben wir alle zumindest mal Mikrotraumata, würde ich mal sagen. Also es gibt ja unterschiedliche Begriffe und ich mag sehr den Begriff der Mikrotraumata. Und das Ding ist, dieses traumatische Erlebnis, was ich da gerade geschildert habe, das war mir zum Beispiel nicht bewusst. Also das war mir als erwachsene Person nicht klar, sondern das habe ich erst durch Hypnose gefunden und habe dann erst herausgefunden, wie viele Einflüsse das auf mein Leben hat. Und diese Dinge finden wir in Hypnose, aber das muss nicht immer heißen, dass die super schlimm sind. Das können absolute Kleinigkeiten sein, die sich da manchmal auswirken auf unser Leben oder an denen das Gehirn sozusagen hängen bleibt. Ich sage ja auch immer, das heißt im Prinzip nur, das Gehirn hängt noch in der Situation fest. Und Trauma klingt ja auch immer so riesig und unüberwindbar, aber in der Hypnose wird das größtenteils sehr, sehr einfach, weil es eigentlich nur darum geht, nochmal in der Hypnose in die Situation zu gehen. Natürlich mit ganz, ganz viel Sicherheitsmechanismen. Also es ist keine schlimme Arbeit, sondern eigentlich eine sehr entspannte Arbeit, da nochmal hinzugehen und zu gucken, welche Gefühle wollen noch nachverarbeitet werden. Und das machen wir dann da. Und das löst die Situation dann auf. Also wir holen praktisch das Gehirn aus diesen Situationen raus. Und je nach Situation, ganz, ganz oft gibt es eine unterdrückte Wut noch zu verarbeiten, eine unterdrückte Traurigkeit, eine unterdrückte Hilflosigkeit, so Gefühle, die wir in dem Moment nicht wahrnehmen konnten, weil die durch diesen Schockzustand, in dem wir da waren, unterdrückt wurden. Und ganz, ganz viele Situationen, die, ich kenne das auch auf Social Media, ich bin auch, glaube ich, in der gleichen Bubble. Ganz, ganz viele Situationen, die dann als traumatisch geschildert werden, sind ganz oft in dem Moment schon nicht mehr traumatisch, weil schon so offen drüber gesprochen werden kann, zum Beispiel, und weil das schon ein Stück weit verarbeitet wurde. Und gleichzeitig finde ich aber, das muss ja auch jeder selbst entscheiden, was er oder sie als traumatisch erlebt und
Gibt
so
es da keine
einstuft, ne?
offizielle Definition im Sinne von, das ist ein
Da
Trauma
gibt
und das
es.
nicht?
Da gibt es natürlich Definitionen, aber in der Psychologie ist es eben Teil der Definition, dass es entsprechend erlebt wird, oder?
Okay.
Wobei ich als Psychologin auch sagen würde, dass es definitiv Situationen gibt, die immer zu einem Trauma führen, aber ganz, ganz viel, ein Großteil der Situationen da liegt es wirklich an der Person selbst, ob das als Trauma verarbeitet wird oder nicht.
Aber heißt es denn dann auch automatisch, wenn ich jetzt meine Kinder großziehe, werden die automatisch auch Traumata erleben durch die Art und Weise, wie ich mit denen umgehe, egal wie ich mit denen umgehe?
Nein.
Okay, also ich kann es schon
Nein.
verhindern sozusagen.
Ja, das finde ich auch noch ganz wichtig. Wir sind jetzt an einem Punkt, wir sind die Generation, die ganz viel schon aufgearbeitet hat, weil unsere Eltern damit ja schon angefangen haben. Unsere Großeltern konnten das oft nicht, ne? Oder haben das vielleicht ein Stück weit angefangen. Unsere Eltern haben das weitergeführt und wir sind die, die jetzt bisher sozusagen die beste Chance hatten, geschichtlich gesehen, ne, wirklich aus vielen Themen rauszukommen. Und deshalb sind wir uns, glaube ich, im Umgang mit unseren Kindern darüber auch sehr bewusst, weil wir das ja selber sehr bewusst reflektiert haben, was unsere Kindheit mit uns gemacht hat, dass wir, glaube ich, deshalb auch sehr bewusst mit unseren Kindern umgehen. Und ich finde es immer ganz, ganz wichtig, dass wir ansprechbar sind für unsere Kinder, dass wir emotional verfügbar sind. Und ich finde es aber auch sehr wichtig, dass wir unsere Gefühle offen zeigen. Also ich bin niemand, die mit den Kindern immer nur lieb und freundlich redet, sondern ich kann da auch sehr bestimmt sein. Ich zeige auch, wenn meine Grenzen erreicht sind. Und ich weine auch vor den Kindern, wenn es mir zu viel ist. Weil ich finde, das dürfen die miterleben, dass ich kein Übermensch bin. Ich will auch diese Mutterrolle gar nicht weiter befeuern als diese Mutter, die immer toll ist, ne? Oder die immer alles opfert für die Kinder.
Ja, das ist bei mir auch so, ne? Also viele haben ja auch so die Idee von erfüllter Vereinbarkeit heißt, du kriegst alles tipptopp hin, bist 100% im Job, du bist 100% irgendwie die liebevolle Mutter, die gewaltfrei mit den Kindern kommuniziert, jedes Bedürfnis aus 3 Kilometer Entfernung riechen kann und tipptopp aussieht, noch eine richtig geile, sexy Partnerin ist für ihren Mann und was nicht alles. Nein, das ist nicht erfüllte Vereinbarkeit, sondern eher das Gegenteil. Wir leben eher better than perfect und sind eben, ja, es geht eher darum, immer wahrhaftiger zu sich selber zu finden und auch seinen wahren Kern zu finden. Und das ist ja auch Trend, so dieses sei authentisch, aber keiner weiß halt, wer bin ich denn eigentlich? Oder keiner ist falsch, aber wir sind oft ja so geprägt, dass wir erstmal rausfinden dürfen, wer sind wir und was wollen wir eigentlich wirklich? Und erst dann können wir uns sozusagen so leben, ne? Was ich spannend fand, du hast ja jetzt gesagt, du hast bei dir Dinge erkannt und dadurch sind die Koliken bei deiner Tochter weniger geworden oder die andere Tochter konnte sich dann besser lösen, ne? Und was ich mich da oft frage, also wenn jetzt mein Kind irgendein Symptom habe und ich komme jetzt auf die Idee, ah ja, okay, dann mache ich mal Selbsthypnose. Also kann ich das dann immer lösen oder ist es sozusagen nur ein Versuch? Und was ist mit dem Vater? Also wo ich mir halt denke, der hat ja auch Themen. Könnte der das genauso lösen oder müssen beide das lösen? Also wie stehst du dazu?
Ja, der Vater kann genauso Themen haben. Das könnte auch in der Hypnose rauskommen, dass dein Unterbewusstsein, also unser Gehirn hat ja Wissen über unsere Kinder, über unsere Partnerinnen, über die Menschen um uns rum. Und wir wissen auch aus Studien, dass die Gehirne mit den Menschen, mit denen wir Kontakt haben, dass sich die Gehirne verbinden, ne? Sozusagen synchronisieren. Also ist auch eine ganz, ganz spannende Sache. Und dadurch haben wir immer so ein unbewusstes Wissen. Und das habe ich auch schon erlebt in der Hypnose, dass dann bei Klientinnen rauskam, dass das ein Thema ist beim Partner. Und dann ist natürlich die Frage, ist der Partner dran interessiert, das zu lösen und ist er bereit, da was zu tun? Und wenn er es nicht ist, kann man aber auch selber dann gucken, okay, und wie helfe ich jetzt meinem Kind, da trotzdem aus dem Symptom rauszukommen zum Beispiel, wenn jetzt der Partner oder die Partnerin da nicht offen wäre dafür, das Thema anzugehen. Und was man aber in der Hypnose auch immer sehr gut machen kann, ist, man erlebt da ja ganz oft Gefühle, Bilder oder hat da Erkenntnisse und dass man das hinterher in der Familie erzählt. Also dass man dann zum Beispiel nach so einer Hypnosesitzung, dass man dann dem Partner, der Partnerin oder auch abends am Esstisch einfach diese Geschichte erzählt, die man da erlebt hat. Weil dadurch wird auch ganz viel unbewusst transportiert. Das ist das Gleiche. Ich finde es auch immer sehr, sehr sinnvoll, dass man sich morgens am Frühstück erzählt, was man geträumt hat. Also ich frage immer meine große Tochter morgens, ob die was geträumt hat. Und dann sprechen wir darüber. Weil dadurch transportiert sich auch ganz viel. Da transportieren die Kinder ganz viele Ängste zum Beispiel und auch ganz, ganz viele unbewusste Themen.
Weil die unbewussten Themen immer in Träumen vorkommen, oder?
Nicht immer, aber in Träumen wird ganz viel verarbeitet. Träume haben übrigens, also da wird ja auch so oft so eine mystische Geschichte drüber gesponnen oder drumrum um Träume. Träume haben eigentlich aus psychologischer Sicht schlicht und ergreifend so einen Verarbeitungscharakter. Und das kann man relativ gut sogar belegen, dass in Träumen so Themen verarbeitet werden, die wir so vor 2, 3 Tagen erlebt haben oder womit wir uns beschäftigt haben. Und natürlich eben unsere Gefühle, ne? Und dann entstehen da Bilder zu unseren Gefühlen. Und es ist dann so eine Art Verarbeitungsversuch. Also ich habe das gerade, ich habe ja einen Mitgliederbereich, wo man mit mir Hypnose machen kann und auch ganz viele Kurse hat von mir und so. Und da hat mir gerade eine Teilnehmerin vor 2, 3 Wochen geschrieben, dass durch die Arbeit mit Hypnose ihre Träume sich so verändert haben und dass sie plötzlich einen wiederkehrenden Albtraum oder unangenehmen Traum, den sie immer hatte, wo sie immer dachte, das ist halt so, dass der so ist, der Traum, und dass der immer wieder kommt, dass der jetzt schon seit einer Weile komplett weg ist. Und dass diese Träume jetzt anders ausgehen.
Ja, ich habe ja, also ich kenne ja Hypnose in der Form eigentlich erst durch dich, ne? Und ich habe ja vorher schon viel, ich nenne das ja mal Persönlichkeitsarbeit gemacht. Also ich habe mir den Begriff nicht ausgedacht, aber ich habe es sozusagen anders geframed und habe viel so innere Kindarbeit gemacht, geführte Meditationen und ähnliches. Und da kenne ich das zum Beispiel auch. Also ich hatte wirklich einen Traum, der über ja 20 Jahre immer wieder gekommen ist und der ist irgendwann einfach nicht mehr wiedergekommen. Und da waren halt, also es war ein sehr beschreibender Traum. Ich konnte das sehr gut connecten mit Erfahrungen aus meinem Leben, als ich jünger war, sozusagen. Und deswegen kann ich es sehr nachvollziehen, dass sich da was verändert. Und gleichzeitig frage ich mich immer, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen innerer Kindarbeit, Hypnose, geführte Meditationen? Gibt es da Abgrenzung oder ist es eigentlich irgendwie, gibt es da einen gemeinsamen Nenner oder so?
Also eigentlich gibt es da Abgrenzungen. Das Problem ist ein bisschen, dass ganz, ganz viele Coaches oder Menschen, die solche Dinge anbieten, das nicht klar abgrenzen oder es auch nicht klar als Hypnose benennen, obwohl es eigentlich klar hypnotische Elemente beinhaltet. Also im Prinzip ist ja Hypnose alles, was mit einer Trance zu tun hat und wo wir dann an inneren Themen arbeiten, an Gefühlen arbeiten, mit inneren Bildern arbeiten. Also ganz, ganz viele geführte Meditationen können da reinfallen. So. Und Meditation an sich, da gibt es aber natürlich auch Formen, die haben nichts mit Hypnose zu tun, ne? So. Und das ist aber tatsächlich was, wo einfach die klare Abgrenzung ganz, ganz oft fehlt, ja.
Okay.
Aber in der Hypnose, also so wie ich mit Hypnose arbeite, da arbeiten wir selbstorganisatorisch. Das heißt, wir gucken immer, welches Thema will bearbeitet werden. Was ist dran? Ich arbeite auch ohne Suggestionen. Das heißt, ich gebe da nichts rein, sondern mein Ansatz ist, dass jede Person selber die Lösung findet und die Lösung in sich hat und ich der Person im Prinzip nur dabei helfe, aus ihrer Problemtrance rauszukommen. Weil diese Problemtrance, das ist das, das kennt auch jeder, wenn man nur noch über das Problem nachdenken kann, wenn man nur auf das Problem fixiert ist, wenn man keine Lösung sieht, wenn man das Gefühl hat, dass man hilflos ist mit dem Thema oder überfordert. Oder dann zu so Hauruck-Methoden greifen will, sich zu irgendeiner Lösung zwingen möchte. Und das ist mein Ansatz, dass ich meine Klientinnen da systematisch raushole, weil in dem Moment, wo sich die Problemtrance löst, kann man wieder klar denken, in Anführungszeichen, und kann vor allem auch wieder kreativ denken. Weil die Problemtrance, dieser Zustand im Gehirn, der blockiert das kreative Denken. Und kreatives Denken brauchen wir eben, um gute Lösungen zu finden. Und das ist im Prinzip mein Ansatz. Also das ist auch das, was ich systematisch in meiner Hypnoseausbildung den Teilnehmerinnen beibringe, wie man Klienten aus dieser Problemtrance in die Lösungstrance sozusagen führt. Und mehr muss man nicht machen. Also man muss mit, wenn man mit Hypnose arbeitet, nicht wissen, was die Lösung ist. Und deshalb liebe ich diese Arbeit auch so sehr, weil es meine Arbeit als Psychologin so komplett verändert hat, weil das vorher so anstrengend war, mit Menschen Lösungen zu finden oder Menschen davon überzeugen zu müssen, dass sie bestimmte Übungen ausprobieren, dass sie Dinge anders machen im Alltag, während das in der Hypnose so einfach ist.
Und wieso funktioniert das, dass ich durch meine Hypnose, also wenn ich Hypnose mache, ich Themen bei meinem Kind löse, beziehungsweise warum hat mein Kind körperliche Symptome, wenn ich Themen habe, die anscheinend nicht gelöst sind, aber mir noch nicht mal bewusst sind?
Gute Frage. Wir sagen in der Psychologie immer, dass die Kinder Symptomträger sind in der Familie. Das heißt, die agieren das aus, was unbewusst ist und nicht verarbeitet wird. Also die agieren die Probleme aus, die ich nicht angehen will oder nicht angehen kann, weil ich sie gar nicht erkenne. Und natürlich sind das aber nicht alle Symptome, ne? Also da müssen wir auch klar unterscheiden, dass die Kinder jetzt gerade, wir nehmen ja jetzt im Februar hier auf, dass die jetzt gerade ständig erkältet sind und krank sind, das ist einfach schlicht und ergreifend normal.
So. Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch irgendwie Babys, die krank geboren werden. Mhm. Kann man da jetzt sagen, oh ja, puh, Eltern, ihr habt aber echt viele ungelöste Probleme, oder?
Um Gottes Willen, nein. Das würde ich nie sagen. Das ist ja auch ganz viel Genetik und das ist ganz viel leider Glück und Pech einfach, ne? Also da, es geht mir auch überhaupt nicht drum, da jetzt die Verantwortung komplett auf die Eltern zu schieben. Ich finde das eigentlich gerade fatal. Also ich finde, in unserer Gesellschaft wird uns Eltern viel zu viel Verantwortung zugeschrieben, sodass man auch noch bei erwachsenen Menschen, wenn sie dumme Dinge tun oder schlimme Dinge tun, darüber diskutiert, was die Eltern falsch gemacht haben oder so, ne? Das finde ich absurd teilweise. Von daher geht es eigentlich gar nicht darum, da jetzt irgendwem die Verantwortung zuzuschieben. Aber ich bin davon überzeugt, dass viele Dinge wesentlich leichter werden, wenn wir unsere unbewussten Themen aufarbeiten.
Das heißt auch, okay, mein Kind hat ein Symptom, dann könnte ich mal mit einer Hypnose für mich probieren. Und es kann sein, dass es sich bei meinem Kind auflöst, aber es kann auch sein, dass es das nicht tut, richtig?
Ganz genau. Also es geht eher darum, rauszufinden, was los ist. Und wenn die Kinder alt genug sind, dann kann man auch mit denen direkt Hypnose machen. Also ich bringe das meiner Tochter jetzt schon eigentlich wenn die gut, ein gutes Sprachverständnis haben, ne? So. Also bestimmt seit 3 Jahren, wo ich dann immer wieder solche Dinge auch auf so eine hypnotische Art und Weise mit ihr bespreche. Sodass wir zum Beispiel gucken, ob es innere Bilder gibt zu dem Problem, was sie gerade hat. Oder dass wir mit solchen Techniken arbeiten. Das geht mit Kindern sehr, sehr einfach, weil die leben ja noch in so einer bildlichen Welt. Die haben ja zu allem auch direkt so eine bildliche Vorstellung, die leben in der Fantasie. Also denen kann man ganz, ganz viel erzählen, auch mit übers Zaubern oder solche Dinge. Und da schreibe ich ja auch gerade, oder ich habe es eigentlich schon geschrieben, ein Kinderbuch mit einer Hypnosegeschichte. Und da arbeiten wir gerade dran, dass das demnächst rauskommt. Und wo wir genau das umsetzen, auch systematisch so eine Geschichte zu liefern, wo die Kinder in ihrer Fantasie angeregt werden und das auch lernen, das dann selbst zu machen. Und ich habe das jetzt schon mit ein paar Kindern auch getestet und die lieben diese Geschichte. Also die hören die super gerne zum Einschlafen oder wenn sie krank sind. Und das funktioniert also mit Kindern super. Und wir haben dann eher, ich habe immer das Gefühl, wir in unserer Gesellschaft, wir kriegen das so abtrainiert, diese Fähigkeit. Und die Kinder, die können das so intuitiv.
Ja, total. Also nehme ich auch so wahr, ne? Ich mache das auch mit meinen Kindern. Also zum Beispiel meditiere ich mit den Kindern, entweder selber oder auch über Meditationen auf CD, wollte ich schon sagen, aber hört ja keiner mit CD heute. Also wir nutzen Spotify, unbezahlt und beauftragte Werbung.
Ich auch, ich bin ein großer Fan davon, also.
Und das ist ziemlich cool, wie die das annehmen und darüber auch ja Thematiken verarbeitet oder besprechbar werden sozusagen, weil sie dann halt erzählen, was sie gesehen und was sie erlebt haben und so. Also ich kann dem schon auch relativ viel abgewinnen und ich denke das so oft, dass wir eigentlich so, also so künstlich leben, dass die Kinder, also ich hatte das jetzt gerade auch wieder, weil wir ja auch ein Kind haben, was im Kindergarten ist und da gibt es ja dann auch so ein Vorschulprogramm und so und wo dann so, ja, das Kind muss dies können, muss das können und wir müssen das jetzt angewöhnen und man könnte irgendwie eine Dyskalkulie schon im Kindergarten reduzieren, wenn man das fördert und jenes fördert und ich dachte so, oh mein Gott, liebe Leute, die sind 4 oder 5 Jahre alt, lasst sie doch bitte einfach im Wald spielen und guckt mal zu, was die da lernen und wie die sich selber Dinge beibringen und wie die auch also soziale Interaktion lernen. Und da brauchen wir jetzt keinen Lehrplan, ne? Also das ist ja auch eh so, ich bin ja eh so ein bisschen kritisch dem Schulsystem gegenüber. Aber das sind dann so.
Warum sagst du das jetzt so leise?
Ja, wenn wir das Fass jetzt aufmachen, dann
Das machen wir in der nächsten Folge auf.
Machen wir dann, also ja, da kann ich mich auch nur drüber aufregen. Und was mir auch immer wichtig ist.
Also da bin ich noch nicht so richtig im Thema.
Ja, dann machen wir das erst in 2 Jahren.
Können wir das Fass aufmachen.
Ja, was mir nochmal wichtig ist, ich gehe hier nicht gegen einzelne Lehrkräfte, ne? Ich habe sogar die Erfahrung gemacht, dass es teilweise sehr coole Lehrkräfte gibt, aber ja, ich bin halt der Überzeugung, dass die Kinder oder der Mensch so viel in sich hat und dass wir die viel freier sein lassen dürfen und dann so coole Sachen entstehen. Und ja, deswegen bin ich wahrscheinlich auch deiner Hypnose so angetan, weil so da die Kraft liegt halt in dir, ne, beziehungsweise im Kind. Und du musst nicht, ne, du machst ja auch viel so Richtung, darf man das sagen, Heilung von Krankheiten oder ist das wahrscheinlich wieder nicht richtig, ne? Du unterstützt, wenn jemand krank
Also du
ist.
darfst das sagen, ich
Ah
darf
ja,
das
ich darf
nicht
das
sagen.
sagen. Also ich habe gesehen, dass bei Johanna Menschen in der Hypnoseausbildung oder im Kurs in der Membership sind und dann keine Krankheiten mehr haben, also auch
Naja,
chronische
es ihnen besser geht,
Krankheiten,
sagen wir es mal so.
dass es
Ja,
besser geht, ja.
das ist ja mein Ziel, genau. Das ist ja der Ziel dieser Arbeit. Und ich finde es, das Schulsystem ist von daher wichtig oder auch das Kita-System, weil ein großer Teil meiner Arbeit mit Schmerzpatientinnen, mit psychosomatischen Beschwerden, aber auch mit solchen Sachen wie Rückenschmerzen, Migräne, Magen-Darm-Probleme, Blasenprobleme, all das, was nicht besser wird durch Behandlung. Also ich sage immer, bei mir ist man richtig in meinem Mitgliederbereich mit allem, was in der Medizin keine Hilfe findet, was nicht besser wird, trotz Behandlung oder wo man keine Ursache findet. Also alle diese Dinge, da ist man bei mir richtig. Und ein wichtiger Punkt, was ich auch in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs relativ am Anfang meinen Klientinnen schon erkläre, ist, dass Anpassung ist die Ursache für Krankheiten oder für Schmerzen, die sich dann nicht lösen lassen, ne? Also ein Großteil unserer Schmerzen und Symptome, die einfach nicht besser werden, entstehen durch Anpassung. Und die Anpassung passiert eben ganz, ganz oft in der Kindheit und Jugend. Und an was passen wir uns da an? Einerseits natürlich an bestimmte Familienverhältnisse und andererseits natürlich an das Schulsystem. So, und dass das der Natur von einem Kind komplett widersprechen mag, sich 45 Minuten am Stück auf den Popo zu setzen und zuzuhören, das kann eben einfach sein. Es gibt Kinder, die kommen damit gut klar und es gibt Kinder, für die ist das nicht das Richtige. So, von daher finde ich, ist deine Kritik ja völlig berechtigt.
Ja,
So, und
ich
das ist
gehe aber
ja.
nicht tiefer drauf ein, weil, also genau, wenn wir das Fass jetzt aufmachen mit der Schule, und ich glaube, es wäre wirklich spannend, wenn dein erstes Kind schon eine Weile in der Schule ist, dass wir uns dann mal darüber austauschen. Denn ich habe zumindest in meinem Podcast das schon öfter mal angeteasert, dass ich da Themen habe und habe es noch nie ausführlich besprochen. Also insofern lädt das ein. Und wir sind aber jetzt auch schon wieder fast eine Stunde drinne. Insofern würde ich sagen, wir kommen mal langsam sozusagen zum Ende der Episode. Und weil wir jetzt gerade so schön bei deinen Themen drinne waren, also mich würde mal, also wenn jetzt mein Kind irgendwelche Symptome hat, die ich heilen wollen würde, ne, weil das ist häufig in meiner Community der Fall sozusagen, bin ich dann richtig im Mitgliederbereich bei dir oder wo
Ja.
gehe ich dann am besten hin?
Ja, total. Da ist man absolut im Mitgliederbereich richtig, weil die Grundlage davon ist, erstmal Selbsthypnose zu lernen im Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs und der ist im Mitgliederbereich drin. Und dann kann man wöchentlich in die Live-Calls kommen und dann können wir auch zusammen hingucken. Also wenn es dann ein Thema sein sollte, wo man alleine nicht richtig Zugang findet, dann können wir das gerne in den Live-Calls machen und da gemeinsam hingucken. Und das andere ist, wenn die Symptome durch uns ausgelöst werden, was eben bei einem gewissen Anteil von Symptomen der Fall ist, und ich würde sagen, bei relativ vielen, die eben nicht durch die medizinische Behandlung dann weggehen, dann liegt es ja sowieso an einem eigenen Thema bei uns, ne? An dem wir dann arbeiten. Das heißt, da sind wir wieder in der Arbeit mit uns selbst und da ist man sowieso im Mitgliederbereich richtig. Und was ich übrigens aber mit Kindern auch noch, ich will das Schulthema noch einmal abrunden, weil, was ich ganz wichtig finde, weshalb ich bei diesen Themen relativ entspannt bin, natürlich kann es sein, dass die Kinder nicht so gut ins System passen, ne? Und dann diese Anpassung stattfindet, die prinzipiell für Menschen nicht so gesund ist. Aber Kinder sind sehr anpassungsfähig und vor allem sind sie sehr resilient. Also sie können sehr vieles wieder lösen, wenn wir ihnen dabei helfen. Ne? So, deshalb finde ich oder lege ich immer in der psychologischen Arbeit ein Augenmerk darauf, was passiert vor der Schule, was passiert nach der Schule, dass die Kinder da den Raum haben, sich zu entfalten und so einen Puffer zu bilden und das wieder auszugleichen sozusagen. Das ist auch total wichtig. Und ich glaube, da sind wir mittlerweile wesentlich weiter, weil wir den Kindern ja zu Hause meistens ein Umfeld bieten, wo sie frei entscheiden können, wo sie nicht jetzt starr einem bestimmten System folgen müssen oder sich auch wieder ständig anpassen müssen, sondern da machen wir ja eher das, dass wir uns den Kindern anpassen. Und das ist jetzt aus Sicht, aus psychologischer Sicht für das Aufwachsen von so einem Kind natürlich total gut. Und da müssen wir dann aber eher als Mamas wieder aufpassen, da sind wir dann wieder in deinem Thema, dass wir uns nicht zu sehr anpassen und so vergessen. Ne? Das ist eben dieser Balanceakt. Und ja, aber um deine Frage zu beantworten, da ist man im Mitgliederbereich absolut richtig und herzlich willkommen. Und in meinem Mitgliederbereich gibt es übrigens auch die Möglichkeit, mir, wenn ihr möchtet, täglich Nachrichten zu schreiben und Fragen zu stellen, die ich dann in meinem Telegram-Kanal anonym beantworte, sodass man da auch immer die Möglichkeit hat zu sagen, ich komme hier nicht weiter, ich komme da nicht weiter oder ich habe das und das Problem mit meinem Kind. Und dann antworte ich da drauf, was man da dann, wie man ansetzen kann, was man machen kann.
Cool.
Und ich würde jetzt aber auch zum Abschluss interessieren von dir zum Thema Vereinbarkeit. Was wäre denn, wo kann ich denn jetzt ansetzen, wenn ich da besser werden will? Also wir machen schon sehr viel, teilen wir uns auf und ich glaube, wir sind da schon extrem gut.
Am besten fängst du bei mir an, indem du dir mein Zeitarchetypen-Quiz holst, weil da kannst du rausfinden, wo du deine Zeit verlierst und wie du sofort mehr Zeit für dich gewinnen kannst. Das kannst du unter carolinhabekost.de/quiz für 0 Euro machen und danach bekommst du die Auflösung und es gibt auch zu jedem Zeitarchetypen eine eigene Episode. Und wenn du das Quiz aber machst, wirst du da durchgeführt und bekommst da alle Infos. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir für heute. Schön, Johanna, dass du hier warst. Mir hat der Austausch mega viel Spaß gemacht und ich bin gespannt, was deine Community und was meine Community sagt, wie sie das gefunden haben. Und wenn euch das allen sehr gut gefällt, dann würden wir das einfach mal wiederholen. Und für heute sage ich Tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.